So schön hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich habe mich auch viele Einzelne gefreut. Und ihr seid da. Voll schön. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und danke für die Ehre, dass ich mit euch Gottes Wort teilen darf. Und ich glaube, dass ich von diesem Thema Church eigentlich das Schönste predigen darf. Das Romantischste auf jeden Fall. Das Weiblichste auch vielleicht. Deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, dass eine Frau darüber spricht. Ich darf, wie Matthias schon meinte, über das Thema sprechen. Wir als Kirche sind die Braut von Jesus. Das ist vielleicht so für Männer ein bisschen schwer zu handeln. Ich als Braut, keine Ahnung, und dann kommen vielleicht so ganz komische Bilder in deinen Kopf. Aber es ist die Gemeinde. Wir als Gesamtgemeinde sind die Braut. Und vielleicht allein im Deutschen fällt es vielleicht leichter, weil es die Gemeinde heißt. Ja, sie ist weiblich und so, wir als Frauen sind ja auch Söhne Gottes sozusagen, ne? Also wir sind ja auch Söhne, oder wir werden in der Bibel ganz oft einfach nur als Brüder angesprochen, und ich habe damit überhaupt kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da nicht so emanzipiert, dass ich denke, oh! Sondern das ist halt einfach so, in den moderneren Übersetzungen steht dann auch Brüder und Schwestern. Aber so, wir haben diese Sohnschaft auch als Mädels Gottes, als seine, als Schwestern. Und so dürfen wir als Gesamtgemeinde die Braut sein. Und ich bete jetzt noch kurz. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass du jetzt meine Predigt segnest und salbst und dass ich die Worte, die dir auf dem Herzen liegen, die Schwerpunkte, die dir auf dem Herzen liegen, Herr Jesus, dass ich die wirklich weitergeben kann und dass sie tief in die Herzen hineinfallen. Danke, dass du jetzt da bist mit deiner heiligen Gegenwart und mit deinem heiligen Geist. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass ich das rede, was du möchtest, dass heute gesagt wird. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Kontaktanzeigen kennt, ja? Mit Sicherheit kennt ihr die. Und ich habe mal in der Zeitung so ein bisschen so rumgeblättert und dann gab es da so Rubrik, so in liebevolle Hände abzugeben, ja? Und dann gab es so lauter Texte nach dem Motto: Engel gesucht, Himmel vorhanden zum Beispiel. Oder: Hirn erwünscht, Birkenstock nicht. Oder: Wuff, wuff, wo ist mein Frauchen? Ja, also die Leute lassen sich unglaubliche Sachen einfallen. Aber ganz oft ist mir dann so ein Satz ins Auge gesprungen und da hieß es dann immer wieder: keine Altlasten erwünscht. Habt ihr das schon mal gelesen? Bitte ohne Altlasten. Und gemeint ist damit, dass jemand nach einer Beziehung sucht oder nach einer Frau oder einem Mann sucht, der nicht aus vorherigen Beziehungen Lasten mitbringt, der nicht ein zerbrochenes Herz mitbringt oder irgendwie, ja, der einfach über alle schon hinweg ist und der einfach ohne Altlasten mit einem unbeschwerten Herzen kommt. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und dachte so, krass, dass man das so schreibt. Gott ist da ganz anders. Gott ist da ganz anders. Wir sind bei ihm willkommen mit allen unseren Lasten, mit allen unseren Altlasten, auch mit den Übermorgenlasten oder mit den Gesternlasten. Aber wir sind bei ihm willkommen, so wie wir sind. Wir müssen nicht heile sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht ihm ein total heiles Herz hinhalten und nur das kann er zurücklieben, sondern er freut sich gerade, wenn wir mit einem zerbrochenen Herzen kommen. Und ich habe gedacht, das ist so schön, dass Gott so anders ist, dass der Bräutigam, Jesus stellt sich da als den Bräutigam, wenn er um seine Braut wirbt, wenn er um dein Herz und um mein Herz wirbt, dass er nicht sagt, ja, du musst perfekt sein, ja, du darfst keine Verletzungen mit dir bringen, ja, du, sondern er sagt, du bist willkommen, so wie du bist. Und das ist so. Das ist der erste Punkt, den ich mit euch einfach teilen möchte, dass Gott nicht nach der perfekten Braut sucht. Gott sucht nicht nach uns in Perfektion, sondern er selber ist Perfektion. Er braucht es bei uns nicht. Und das ist, finde ich, ein ganz tröstlicher Gedanke. Er hat uns von Ewigkeiten her geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Er hat uns von Ewigkeiten her geliebt und er ist bereit, uns so zu nehmen, wie wir sind. Wir müssen uns bei ihm nicht verstellen. Wir müssen bei ihm nicht ohne Altlasten kommen, sondern seine Liebe ist so stark, die Liebe dieses Bräutigams, dass sie uns heilen kann. Und das finde ich ganz arg schön. Und er wirbt um uns. Er wirbt wie ein Bräutigam um seine Braut. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon oft erlebt hast oder ab und zu schon erlebt hast, aber Gott wirbt um jeden einzelnen Menschen, wie ein Bräutigam um seine Braut wirbt. Und das macht er bei jedem auf verschiedene Art und Weise. Die Mai, meine kleine Tochter, die ist jetzt 10, da hat er ein Wunder getan, dass ihr Meerschweinchen überlebt hat. Und sie sagt, das hat ihr so sehr Gottes Liebe gezeigt. So wirbt er um ihr Herz. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich in der Natur bin und ich sehe kleine Blümchen oder ich schwimme im Meer und die Wellen, da wirbt Gott um mein Herz und er zeigt mir, boah, so lieb habe ich dich, dass ich die kleinste Blume, da lege ich so viel Sorgfalt rein und das berührt mein Herz und das macht, dass ich mich in diesen Schöpfer ganz neu verlieben kann. Wie wirbt Gott um dein Herz? Wie hat er um dein Herz geworben? Vielleicht hat er dich bewahrt vor irgendetwas. Vielleicht hast du ein Baby bekommen und du warst am Staunen über dieses Wunder, dass du so ein süßes Kind bekommen hast. Du schaust dir die kleinen Füßchen an und denkst dir, oh Mann, wer das gemacht hat, der ist... Und du, ja, Gott wirbt um unser Herz. Er wirbt durch leise Ahnungen, er wirbt vielleicht auch durch die Liebe, die deine Eltern zu dir haben oder hatten, durch andere Menschen. Er wirbt auch durch unser Gewissen, so dass wir manchmal denken, oh, das ist aber nicht richtig und das ist nicht gut. Er wirbt vielleicht, also ich habe mit 13 war ich zum Beispiel in Frankreich bei meiner Freundin oder mit 14. Und ich hatte ganz furchtbare Angst dort in dem Haus und ich konnte mir die Angst gar nicht erklären. Ganz schreckliche Angst, ich konnte gar nicht schlafen vor Angst, ich kannte sowas überhaupt nicht. Und ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen und Gott hat mir gezeigt, dass da der Vater war so ganz tief im Katholizismus und hat Maria angebetet. Und Gott hat mir einfach gezeigt, dass hier ein okkulter Geist herrscht von so, ja, einfach so Totenanbetung sozusagen. Und das war auch so ein Werben Gottes. Ich habe dann Bibel gelesen und die Angst war dann weg. Und auch dieses, ja einfach dieses, dieses Wissen um diese verschiedenen Welten, die es gibt, hat mir Gott einfach ja, gezeigt irgendwie und hat um mein Herz geworben im Sinne von, die Angst war weg und ich konnte ihn, natürlich hat mich das ganz neu in ihn verliebt. Große Sehnsucht, da ist ein Loch in uns. Ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, wie Gott um dein Herz wirbt, aber da ist vielleicht auch so eine Spannung da, dass du einfach schon ganz lange weißt, irgendwie, ich möchte eigentlich mehr von diesem Gott, ich möchte mehr. Und da ist eine tiefe Sehnsucht in dir. Und diese Sehnsucht ist das Werben des Bräutigams um dein Herz. In Hosea 2, Vers 21 und 22, das ist eine Lieblingsstelle von mir. Das haben wir uns auch als Trauvers damals, oder habe ich mir ausgesucht, weil ich die so schön finde. Und da sagt Gott zu uns, zu seiner Braut. Und ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Ich lese nochmal. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ein Unterschied, oder? Mein Mann und ich, als wir uns verlobt haben, wussten wir, wir sind verlobt für eine gewisse Zeit, bis dass der Tod uns scheidet, oder? Gott, der Bräutigam, der göttliche Bräutigam, verlobt sich mit uns in alle Ewigkeit. Diese Beziehung hört niemals auf. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht. In Gnade und Barmherzigkeit, ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Wir haben in Kamerun, also ich war in Kamerun und da war ein Paar, die waren verlobt, waren zusammen, aber die konnten nicht heiraten. Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum, warum konnten die nicht heiraten? Was denkt ihr? Was war bei denen, dass sie nicht heiraten konnten? Hat ihr eine Idee? Hm? Geld, genau. Aber inwiefern Geld? Ja, richtig, genau. Also ich habe die Frage bei den Kindern gestellt und die haben ganz viele, viele, viele Antworten gehabt. Aber tatsächlich war es so, der Junge hatte zu wenig Geld, um den Brautpreis zu bezahlen. Das heißt, er musste den Eltern der Braut viel Geld geben und hatte das Geld nicht, um diesen Brautpreis zu bezahlen. Bei Gott ist es so, dass er auch einen ganz teuren Brautpreis für dich und für mich zahlen musste. Und damit wir uns in Recht und in Gerechtigkeit verloben können, hat er einen ganz, ganz, ganz hohen Preis zahlen müssen. Weil eigentlich passen wir nicht zu diesem Bräutigam, oder? Damit es in Recht und in Gerechtigkeit geschieht, muss es ja irgendwie auf einer Ebene sein. Und Gott und wir, das ist nicht eine Ebene, oder? Gott ist absolut rein. Er ist absolut heilig. Er ist die Liebe selber. Er ist die Liebe in Person. Er ist demütig. Er ist ohne Fehler. Er ist die Wahrheit. Er ist absolut freundlich. Wie soll das zu uns passen? Wenn wir uns anschauen, wir sind manchmal schlecht gelaunt, oder? Kennt ihr das, manchmal schlecht gelaunt zu sein? Also wir haben im Moment seit 3 Jahren Baustelle und ich hab jetzt echt mal Buße tun müssen, weil die armen Bauarbeiter, die können ja nichts dafür, dass sie dort auf dem Bau arbeiten. Und wir können manchmal, dauert es eine Viertelstunde oder noch länger, bis ich mit dem Auto raus kann aus der Ausfahrt, weil da die ganzen Baufahrzeuge parken in unserer Einfahrt. Und ich kann dann schon richtig sauer werden und auch mal rumschimpfen. Manchmal stehe ich auch nur noch vor den Bauarbeitern und bin am Weinen, weil ich nicht mehr kann. Aber letztendlich diese unendliche Freundlichkeit Gottes, diese unendliche Geduld und Sanftmut Gottes, manchmal fehlt die mir. Ja? Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Vielleicht hast du da andere Dinge, mit denen du zu kämpfen hast. Persönlichkeit von unserem Charakter passen wir nicht zu einem. Vielleicht kennst du das, dass du auch mal hinten herum irgendwie was redest, was nicht so freundlich ist? Oder du bist habsüchtig und gierig, kriegst nicht genug oder einfach rebellisch oder verachtest manchmal Menschen oder dein Besitz ist dein Gott oder sexuell bist du nicht immer ganz auf der reinen Seite. Es gibt viele Dinge, warum wir nicht zu dem absolut heiligen Gott passen. Und diese Beziehung kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Also im Zwischenmenschlichen ist es ja so, dass sich gleich und gleich gesellt sich gerne, oder? Oder, also so sagt man ja, man sucht sich irgendwie jemanden, der recht ähnlich ist, entweder vom Alter oder von der Bildung oder auch vom Aussehen. Man passt irgendwie zusammen, ja? Und Gott, der Bräutigam, der komplett perfekt ist und wir als Menschen in unserer Unperfektion, eigentlich passen wir nicht zusammen. Und deshalb hat Gott diesen unendlichen Brautpreis bezahlt. Er, der eigentlich keine Gemeinschaft haben könnte mit uns Menschen, zahlt den Brautpreis, um Gemeinschaft haben zu können. In 1. Petrus 1, Vers 18, da steht von diesem Preis, den er bereit war zu zahlen. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Gott ist es mit der Werbung um dich todernst. Tod ernst. Er ist in den Tod gegangen, um sich seine Braut zu erkaufen, dich und mich. Und er hat den härtesten und krassesten Preis bezahlt, damit wir als Gemeinde, damit wir als Einzelne seine Braut sein können. Seine Liebe zahlt den furchtbarsten und höchsten Preis, damit wir zu ihm passen. Sein Blut macht uns passend und durch sein Blut ist diese Gerechtigkeit, dieses Verloben in Gerechtigkeit und Recht hergestellt. Ist das nicht wundervoll? Sein Blut macht uns so perfekt als seine Braut, dass er alle Fehler, alle Makel, die wir noch an uns sehen, dass die weggewaschen sind durch sein Blut. Und so sind wir eine passende Braut für ihn. Und er sieht uns durch sein heiliges Blut. Er sieht uns ohne Flecken und ohne Runzeln. Und diese Liebe, die bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, die lässt keinen Zweifel, oder? Die lässt keinen Zweifel am Wert der Braut. Also schon das menschliche Ja lässt keinen Zweifel an dem Wert, den ein Mann in der Frau sieht, die er liebt. Wenn der Simon der Raffaela sagt, ich will dich für mein ganzes Leben, ich will keine andere Frau, nur dich, Dann ist es so, dass da kein Zweifel ist an dem Wert von Raffaela für Simon. So als David mich damals gefragt hat, da fühlte ich mich so geadelt, so wertgeschätzt. Warum? Weil er gesagt hat, ich sag Nein zu allen anderen Frauen und ich sag Ja zu dir, nur zu dir und das für mein ganzes Leben. Das ist eine Adelung. Ich war richtig ehrfürchtig. Ich bin erwählt worden. Aus allen anderen bin ich erwählt worden, den höchsten Preis zu bezahlen, um dich und mich passend zu machen, um sich mit dir und mit mir zu verloben für alle Ewigkeit. Wie viel wert sind wir ihm? So viel wert bist du deinem Schöpfer. Er macht uns passend. Er selber macht seine Braut passend. Und wie reagieren wir darauf? Er hat diesen Preis bezahlt und zwar für jeden Menschen, egal ob dieser Mensch Ja oder Nein sagt. Das ist ja völlig verrückt, oder? Wenn wir zurückkommen zu diesem Brautpreis in Kamerun, welcher Bräutigam würde einen Preis zahlen für ein Mädchen, wo er nicht mal weiß, ob die Ja sagt und er gibt den Eltern einfach mal Geld? Aber Gott hat das gemacht. Er hat den Brautpreis bezahlt, ohne zu wissen, ob du Ja oder Nein zu ihm sagen würdest. Ist das nicht unfassbar? Und er würde es immer wieder tun, selbst wenn er mit einem Nein rechnen müsste. Wie können wir auf diese Liebe antworten? Liebe ist immer freiwillig und wir dürfen Nein sagen. Und viele Menschen sagen auch Nein. Er bietet uns seine ewige Liebesbeziehung an, aber er zwingt niemanden. Er zwingt niemanden. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, er zahlt diesen Preis für uns, ohne zu wissen, sagen wir Ja oder sagen wir Nein. Aber was für eine riesige Freude es beim Bräutigam weckt, wenn die Braut Ja sagt, oder? Also, ich habe letztens eine Karte von meinem Mann bekommen, da war, ich glaube, das war an unserem Verlobungstag und er hat gesagt, es ist immer noch, klingt meine Antwort in ihm so nach und macht ihn so stolz, meine Freundin werde. Ich habe gesagt 10.000 Mal Ja, als er mich gefragt hat, dass ich seine Freundin werde. Und er hat gesagt, die Antwort macht ihn immer noch so stolz. Und ich glaube einfach, dass Jesus hat eine unbändige Freude, wenn wir zu seiner Liebe Ja sagen und wenn wir sagen, ja, ich freue mich darüber. Und was macht es mit uns? Also wenn ein Mann einer Frau einen Hochzeitsantrag macht, nicht nur einen Freundschaftsantrag, sondern einen Hochzeitsantrag, dann bedeutet es, er nimmt sie vollkommen an. Er will nicht nur für eine gewisse Zeit mit ihr zusammen sein und sie ausnutzen oder keine Ahnung, mal eben benutzen, bis was Neues dann irgendwie interessanter ist. Und sondern er sagt, ja, du, dich, nur dich und das für immer. Und dieses Ja setzt menschlich schon unglaublich viel Selbstannahme, Heilung, Befreiung vielleicht frei. Vielleicht wurdest du schon mal weggeworfen, fallen gelassen. Ich weiß es nicht genau. Hattest schon Beziehungen. Und ganz oft ist es ja so, dass die Folge von diesen Dingen Selbstverachtung ist oder ein Gefühl von Sinnlosigkeit oder von Wertlosigkeit. Und ich glaube, dass gerade Frauen oft unter so einem ja, schlechten Selbstbild manchmal leiden, unter Komplexen und unter ja, einfach so einem negativen Selbstbild oder Selbstverachtung. Und indem ein Mann einer Frau zeigt, du, ich möchte mein ganzes Leben mit dir verbringen, bringt er ihr so viel Wertschätzung entgegen, dass das Heilung freisetzt. Und die Heilung, aber menschliche Liebe ist immer fehlerhaft, ja? Und menschliche Liebe ist immer auch verletzend. Menschliche Liebe kann nicht komplett heilend sein. Das geht gar nicht. Wir Menschen Schmerz aus. Das geht eigentlich gar nicht. Weil wir Menschen, es gibt so ein Gedicht, ich weiß es gerade nicht von wem, ich glaube von Hilde Domin, da heißt es, der Mensch ist immer einarmig. Einarmig. Das ist der Mensch immer. Einarmig. So, wir haben immer nur einen Arm, um zu umarmen. Mit dem anderen können wir schlagen, mit dem anderen, der ist, hängt runter, mit dem anderen einarmig. Nur der Gekreuzigte, beide Arme weit offen, der hier bin ich. So, das heißt, menschliche Liebe kann uns nicht das geben, was die Liebe des Bräutigams, die Liebe von Jesus uns geben kann. Es geht einfach nicht. Ich habe heute Morgen irgendwas, genau, mein Mann hat, sein Handy ist kaputt und ich war dann so ein bisschen gestresst, dass Menschen ihn nicht erreichen können. Und dann meinte er, dein Stress wird mein Stress, lass mich in Ruhe. Und ich habe gedacht, ja, wo soll ich dann hin mit dem Stress? Die Menschen müssen sich ja erreichen können und ich hätte so viele Ideen, wie du kommunizierst, dass du anders irgendwie erreichbar bist. Aber er meinte nur, lass mich mit dem Stress in Ruhe, dein Stress wird dann mein Stress. So, Gott ist anders. Bei Gott sind wir mit dem Stress, den wir haben, sicher. Gott ist nicht einarmig, sondern Gott hat zwei Arme. Und er hat diese beiden Arme, um uns zu umarmen. Mit all unserem Stress, mit all unserem Zerbruch, mit all unserem Zu-Kurz-Kommen. Ist das nicht schön, dass unser Bräutigam zwei Arme hat und nicht einarmig ist, so wie wir Menschen oft miteinander, sondern dass er zwei Arme hat? Gott als Bräutigam ist es mit seiner Liebe bitter ernst. Was für ein Angenommensein und was für eine Heilung er immer wieder in uns freisetzt durch diese Art von Liebe, die einfach so sanft ist, so zusprechend, so ermutigend. Und seine Liebe kann so viel heilen und Selbstannahme und Selbstliebe freisetzen. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe, dass ich als junges Mädchen so, wahrscheinlich habe ich es euch schon mal erzählt, so abhängig war, geschminkt zu sein. Habe ich euch das schon mal erzählt? Nee, ich konnte gar nicht aus dem Haus gehen, wenn ich zur Schule gegangen bin. Ich musste geschminkt sein. Ich mochte das gar nicht ohne. Und ich schmink mich immer noch gern, das wisst ihr, aber ich bin davon nicht mehr abhängig. Und wir saßen, also wir waren, ich war so 17 etwa, und wir waren mit der Jugendgruppe, waren wir damals in Holland auf einer Freizeit. Und ich habe sehr viel Gottes Gegenwart gesucht, habe sehr viel Bibel gelesen und war Gott ganz nahe. Und dann standen wir abends im Kreis herum und haben Lobpreis gemacht und ich höre ganz deutlich in meinem Kopf eine Stimme, die sagt, geh auf deine Knie. Und unsere Jugendgruppe war jetzt nicht so besonders, ja, da war irgendwie, war so dieser Gedanke, ich will jetzt nicht die Überfromme sein, ja. Also so, die waren eher so, Hauptsache normal sein, ja, so Da wolltest du nicht, ne, da war man schon irgendwie komisch, wenn man da irgendwie, ja. Und dann habe ich mich das erst nicht getraut und dann kam aber diese Stimme ganz, die war so klar, geh auf deine Knie. Dann habe ich gesagt, okay, Herr Jesus, das bist du und ich werde dir jetzt gehorsam sein, weil wenn es du bist, dann muss ich ja jetzt auf die Knie gehen. Und kaum war ich auf den Knien, war das so überfließend, dass Gottes Liebe geströmt ist. Ich habe sowas noch nie wieder erlebt, dass ich Gottes Liebe in so einer krassen Form erlebt habe. Ich habe nur noch geweint, ich habe nur noch in Zungen gesprochen. Das ging sehr, sehr lange. Ich fühlte mich so gewertschätzt, so angenommen, so gesehen. Das ist unfassbar gewesen. Ich habe gesagt, ich werde niemals heiraten. So eine Liebe kann mir ja niemand schenken. Ich brauche nichts anderes mehr. Also so, und gleichzeitig dieser Gedanke, ich bin das gar nicht wert. Ich bin das gar nicht wert. Und gleichzeitig so ein Angenommensein. Und diese Liebe Gottes hat mich komplett befreit von diesem geschminkt sein müssen oder irgendwas. Also es hat so viel Heilung freigesetzt, so viel Selbstannahme. Und das Herz ist unglaublich zur Ruhe gekommen. Und natürlich hat diese Liebe Gottes mich unendlich gestärkt im Prinzip. Genau. Gott ist verliebt in dich. Gott ist verliebt in dich. Und er jubelt über dich. In Zephania 3, das habe ich euch jetzt nicht mitgegeben, hier den Vers, Entschuldigung. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob ich den jetzt hier habe. Auf jeden Fall steht da, dass Gott jubelt über uns, dass er jubelt, dass er sich freut an uns. Und Liebe möchte ja zueinander. Ein Brautpaar möchte zueinander. Als wir damals verlobt waren, David war in Ulm, ich war in Köln, der hat alles dran gesetzt, um so oft wie möglich bei mir in Köln zu sein. Und wenn das nicht geklappt hat, war ich bei ihm in Ulm. Und so möchte Jesus auch, dass wir zu ihm eine Beziehung haben. Und dort, wo wir schon rausgefallen sind aus diesem Drängen, aus dieser Sehnsucht, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte Zeit in deiner Gegenwart verbringen, dort sollten wir alles daran setzen, um das wieder zu haben. Mein Sohn meinte gestern, ach Mama, manchmal, ich finde, es gibt so viel Heuchelei irgendwie in der Gemeinde. Weißt du, wer mir am allerliebsten sind? Das sind die Neubekehrten. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, Schatz, die sind halt in der ersten Liebe. Und die sind aus dieser ganz frischen Begegnung mit Jesus. Aber wir sollten alles daran setzen, dass auch wir in dieser ersten Liebe sind von Neubekehrten, die ganz frisch Jesus erlebt haben. Und ich glaube auch, dass dieses... Wir können, sonst spielen wir irgendwie Gemeinde. Wenn wir nicht so ganz frisch begeistert sind, auch von diesem Brautpreis, den er für uns begegnet am Jakobsbrunnen, der Jesus begegnet, die ist so erfüllt von diesem Angenommensein, von dieser Liebe, dass sie geht mit dieser Freude und dem ganzen Dorf erzählt. Warum? Weil sie eine frische Begegnung mit Jesus hatte. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir Zeit mit unserem Bräutigam verbringen, in der Anbetung, im Gebet, mit Bibellesen, mit, ja, einfach, dass wir wirklich Zeit mit ihm verbringen. Weil je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, je frischer die Beziehung ist, desto ansteckender ist sie auch. Die Braut ruft, komm. Ja, der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Aber wie sollen wir komm rufen, wenn wir gar nicht mehr so begeistert sind von dem, wohin sie eigentlich kommen sollen? Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir persönliche Zeit mit Jesus verbringen. Und nicht nur, ja, die Gemeinde, sondern dass wir persönlich Zeit mit dem Bräutigam verbringen. Weil nur aus dieser frischen Begegnung sind wir auch ansteckend und haben diese Begeisterung für ihn. Und Christsein ist kein Verhalten, sondern ein Verhältnis. Das ist mir ganz wichtig. Unser Christsein ist kein Verhalten, sondern ein Verhältnis. So, verlobt sein, dieses, man ist auf den Bräutigam ausgerichtet, ist ja kein Verhalten, sondern ein Verhältnis. Und ich glaube einfach, dass es, ja, dass Jesus sich danach sehnt. Er sehnt sich nicht nach deinem richtigen Verhalten, sondern er sehnt sich total und zutiefst nach einem Herzen, das ihm, das auf ihn ausgerichtet ist. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und im Alten Testament die Propheten, man merkt, Gott ist ein eifersüchtiger Liebhaber. Viele denken ja so, ja, das ist so ein strafender Gott, so ein Vater. Aber wenn wir ihn als Vater sehen in den Propheten, dann liegen wir, glaube ich, falsch. Sondern dieser Zorn, dieses Gericht, diese Wut, das ist eigentlich die Wut von einem eifersüchtigen Liebhaber, von dem Bräutigam, der von seiner Braut betrogen wird. Vorstelle, das ist der gerechtfertigte Zorn eines Bräutigams, dem die Braut fremd geht. Ja, das ist doch dann viel einfacher zu verstehen. Und ich glaube, dass Gott, wenn wir Ja zu ihm sagen, dann sagen wir auch ein ganzes Ja. Unser Ja ist nie vollkommen, nie so vollkommen wie das Ja des Bräutigams. Und trotzdem ist es so, dass wir unser Herz ungeteilt auf ihn richten sollten, dass da kein Raum mehr ist für jemand anderen. So dieses Ja, was Frau und Mann zueinander haben und zueinander sagen, schließt jeden anderen aus. So, das heißt, dieser erste Platz in meinem Herzen gilt David und dann wieder David und wieder David und wieder David, weil er ist mein Ehemann. So, und dort, wo das nicht gegeben ist, wecken wir Eifersucht, wecken wir Zorn. Und ich glaube, dass das so, so, so wichtig ist, auch um die Beziehung mit Gott zu verstehen, dass da nichts zwischen uns und Jesus ist. Und deshalb ist es so, so gut, wirklich Jesus zu genießen. In diesem Vers heißt es ja, ich will mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und erkennen ist ja in der Bibel auch ein Wort für Intimität, für die höchstmögliche Einheit. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wenn wir uns mit ihm verlobt haben, und ich sage immer, die Taufe ist so ein richtig krass gutes Bild auf diese Verlobung, ja, weil da sagen wir so richtig, ja, ich will vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Genau, da könnt ihr dieses, habe ich euch, glaube ich, geschickt, das Bild mit diesem I said yes oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da ist diese Verlobung, ja. Da haben wir uns verlobt mit unserem Bräutigam in der Taufe. Wenn du noch nicht getauft bist, dann mach das. Wenn du sagst, ich möchte mich diesem Bräutigam für mein Leben weihen, dann mach das. Lass dich taufen, weil da zeigen wir und bezeugen. Und Gott liebt es, Zeit mit uns zu verbringen. Und dort werden wir ihm auch ähnlicher. Und dort erfahren wir in seiner Gegenwart, was er will. Also, mir ist es ganz wichtig, dass ich nicht die Dinge tue, die David nicht gerne will. Ja? David zum Beispiel hasst es, wenn man draußen im Foyer redet. Ja? Das hasst er während des Gottesdienstes. Und das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es für mich auch ganz schlimm ist, wenn Leute draußen reden, weil es ist der Wille von meinem Mann. Ja? Es ist der Wille von meinem Geliebten. Und so ist das, was Jesus will und was er nicht will, ist es so wichtig, dass wir als seine Braut ihm ähnlicher werden und unser Denken verändern lassen durch sein Wort, dass wir erkennen, was sein Wille ist und was nicht sein Wille ist und dass wir es dann eben auch umsetzen. Gott sagt, dass wir ihn zurücklieben, indem wir seine Gebote halten. Das ist das Zeichen, dass wir ihn lieben und dass wir seinen Willen tun, dass wir seinen Willen beherzigen. Das ist das, woran er unsere Liebe erkennt. Also nicht dieses, ich stehe im Lobpreis und habe die höchsten Gefühle, sondern auch, dass wir wirklich seinen Willen in unserem Leben umsetzen. Und ich glaube, dass wir Gott, so wie ja, eine Frau ihrem Mann gehört, so gehören wir Gott mit Geist, Seele und Leib. Wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen mit allem, was wir sind. Das heißt, unser Körper gehört Gott. Unsere Zunge gehört Gott. Wir sollen gut auf sie aufpassen. Sex gehört in die Ehe. Unser Körper gehört Gott. Wir sollen auf ausreichend Schlaf achten, auf gutes Essen, Sport und so weiter, weil unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und er gehört Gott. Unsere Seele, dass wir nicht zulassen, dass wir uns vom Zeitgeist so krass prägen lassen, sondern dass wir wirklich in seinem Wort viel lesen. Und ich glaube, dass dort, wo wir ja nicht mit Gott übereinstimmen. Eine Braut sollte zu ihrem Bräutigam passen. Und wir werden dann passend zu ihm, wenn wir das beachten, was in Römer 12, Vers 2 steht. Da steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und in Hebräer 4, Vers 12 steht, wie wir das machen können, nämlich indem wir Gottes Wort lesen. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Genau. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, dass unsere Seele, dass wir immer wieder unsere Seele, unseren Geist, dass wir sie in Gottes Wort eintauchen und dass sein Wort unser Maßstab ist und dass sein Wort ganz tief in uns passend macht zu Jesus. Weil nur sein Wort kann uns so passend machen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Genau. Das lasse ich jetzt mal ganz aus. Okay. Und was ist sein Wille? Im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, da erfahren wir sehr, sehr viel, was Gottes Wille ist. Gottes Wille ist, dass wir eins sind, dass wir uns von ganzem Herzen lieb haben. Ich glaube, dass das sein tiefster Wunsch und sein tiefster Wille ist. Und wenn da Dinge sind, die gegeneinander kämpfen, auch in der Church, sei es Eifersucht, sei es Geltungsbedürfnis, sei es irgendwelche anderen Dinge, die Runzel hat. Und Gott möchte uns hinstellen ohne Flecken und ohne Runzeln. Das heißt, dass wir unsere Herzen immer wieder neu ihm ausliefern und sagen, Herr, ich möchte mit ungeheuchelter Liebe jeden meiner Geschwister lieben. Denn wir sind zusammen als Local Church, hier als Pforzheim-Mosaik, wir sind deine Braut und wir möchten eine schöne Braut sein. Und deshalb wollen wir uns gegenseitig lieb haben mit reiner, echter, ungeheuchelter Bruderliebe. Ja? Ich glaube, dass das so wichtig ist. Und dann hatte ich nochmal einen Gedanken, der kam mir irgendwann mal. Jetzt auf Instagram finden wir ja viele verschiedene Churches, ja? Da gibt es die Move Church, die mag ich total. Oder, keine Ahnung, gibt so viele verschiedene tolle Gemeinden. Und manchmal ist es so, dass man vielleicht dann so vor dem Spiegel steht und man vergleicht sich dann mit den anderen Gemeinden, mit den anderen Bräuten. Aber das ist nicht Gottes Wille, sondern Gottes Wille ist, jede Gemeinde ist wunderschön vor ihm. Jede Gemeinde ist einzigartig und wunderschön und keine muss sich mit der anderen vergleichen, sondern jede Braut liebt er und ist in seinen Augen wunderschön. Und jede Braut hat ihre Einzigartigkeit. Die eine hat vielleicht eine schönere Nase, die andere hat, keine Ahnung, die reinere Haut. Man weiß nie, ja? Und jede hat ein wunderschönes Kleid an und jede ist anders. Und wir dürfen jede Gemeinde lieben. Also ich habe so ein Reich Gottes Liebe irgendwie. Ich liebe irgendwie jede Gemeinde so. Ich habe nicht so dieses Eifersuchtsding, ja, so, oh, das müssen wir auch noch haben und das müssen wir auch noch haben und das müssen wir auch noch machen und das und die machen das und das und das. Das kommt ja vielleicht schnell, wenn man andere Gemeinden sieht, was andere machen und das ist so toll bei denen und das ist so toll bei denen. Und dann einfach nur zu wissen, hey, bei uns, wir haben auch gute Dinge, wir haben unsere tollen Dinge. Und die sind in Gottes Augen wunderschön, vor allem, wenn wir sie wirklich für ihn machen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und auch in seinen Augen ganz wertvoll, wenn die Braut vor dem Spiegel steht und sich für ihn schön macht. Eine Braut möchte schön sein für den Bräutigam. Und ich glaube, dass dort, wo wir, also bei uns ist es so, wenn ich mich schön finde, ja, dann findet das liebt David. Wenn ich sage, oh, das findet er immer bezaubernd, ja? Und wenn ich an mir rummäkel, das ist nicht attraktiv für ihn. Und ich glaube, bei Jesus ist es genauso. Wir dürfen als Ortsgemeinde sagen, hey, das, was wir hier haben in Pforzheim, ist so kostbar und ist so schön und wir feiern das. Und wir gucken nicht eifersüchtig auf andere Gemeinden, was bei denen anders oder besser oder was die haben, sondern wir feiern das. Und diese Feier macht Gott die Ehre. Wenn wir immer nur rummäkeln an unserer eigenen Gemeinde, dann ist es, als ob wir die ganze Zeit nur unzufrieden sind, vorm Spiegel stehen und es ist das Feiern, was wir hier haben. Das ist attraktiv für ihn und das macht ihm Freude und Ehre. Versteht ihr den Gedanken? Ist vielleicht ein bisschen. Okay. Also ganz wichtig war mir dieser Gedanke, die Liebe des Bräutigams heilt. Diese unglaubliche Annahme setzt uns frei, einzeln, aber auch als Gemeinde. Und er guckt auf uns mit großer Freude. Ich habe den Vers nämlich jetzt doch noch gefunden. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Zephania 3, Vers 17. Das ist Gottes Liebe. Und ganz am Ende, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Das ist fast ganz am Ende der Bibel in Offenbarung 22. Genau. Und wir alle, wir dürfen uns schön machen und immer schöner machen, weil wir mit ihm Hochzeit feiern werden. Und wir wissen nicht, wann wir genommen werden. Wir können einen Unfall haben, wir können plötzlich eine Diagnose bekommen. Es kann schneller mit uns zu Ende gehen, als wir denken. Und dann wartet dieses Hochzeitsmahl des Lammes auf uns. Und ich lese das jetzt nochmal vor. Und auch das symbolisieren wir in Ulm zum Beispiel mit der Taufe, indem wir weiße Kleider anhaben oder weiße Gewänder anhaben oder manche ziehen sich auch einfach weiße Hose und weißes T-Shirt an, weil diese Verlobung soll ja schon ein Bild sein auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Unseren Gott alle, ob groß oder klein, großen Menschenmenge, gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie lautes Donnergrollen. Sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Dann befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und hiermit schließt sich der Kreis zu Matzes Einleitung. Wir sind eingeladen. Wenn du diese Einladung noch nicht angenommen hast, dann darfst du am Ende des Gottesdienstes zum Matze oder zum Jürgen, zum Simon oder zu Damaris oder zu wem auch immer kommen und sagen, ich möchte Ja sagen zu dieser Liebe. Ich habe verstanden, dass Jesus den Brautpreis am Kreuz für mich bezahlt hat, um mich passend zu machen, damit ich zur Hochzeit des Lammes im Himmel passe. Und dann darfst du zu jemandem hingehen und dein Leben ihm geben. Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir dafür, dass du diesen unglaublichen Preis für uns bezahlt hast. Und wir möchten das nie selbstverständlich nehmen, dass du am Kreuz uns passend gemacht hast, die wir vorher nicht zu dir passten, die wir eigentlich nicht zu dir passen. Aber du hast uns passend gemacht. Du hast uns als deine Braut auserwählt. Jesus, danke schön dafür. Danke, dass du dich mit uns verlobt hast in Ewigkeit, in Recht und in Gerechtigkeit, in Barmherzigkeit und in Gnade, damit wir dich erkennen dürfen, damit wir tiefe und enge Gemeinschaft haben dürfen mit dem Gekreuzigten, der nicht einarmig ist in seiner Liebe zu uns und uns mit dem anderen Arm immer wieder auch wehtut, sondern der uns zwei Arme hat und uns mit zwei Armen fest einschließt in seine unendliche Liebe. Danke dafür, Jesus. Amen.